Erneuerung in der Gemeinde ist unser Thema in diesen Tagen. Erneuerung in der Gemeinde beginnt ja eigentlich beim einzelnen Menschen. Es gibt ein Wirken Gottes, das viele zu gleicher Zeit erfasst, das erlebt man immer wieder. Aber auch da ist der Einzelne angesprochen und gefragt. Die Gemeinschaft besteht immer noch aus einzelnen Menschen. Und wenn die Gesellschaft, die Gemeinschaft unter Menschen erneuert werden soll, dann muss es der Einzelne sein, der hier erneuert wird. Eine Gemeinde ist nur insofern lebendig, als die einzelnen Glieder lebendige Glieder sind. Wollen wir also Gemeinde erneuern, so müssen wir, jeder von uns, jedes individuell erneuert werden. Wir haben uns in den vergangenen zwei Tagen nun befasst mit der Perspektive solcher Erneuerung. Wir müssen erkennen, dass wenn wir in unseren Gemeinden jeweils und wenn wir persönlich erneuert werden wollen in unserem geistlichen Leben, dann muss es Gott sein, der dieses tut. Nur er vermag unter uns hier auf Erden etwas zu verändern. Und wenn etwas geschieht unter uns, dann wird es er sein, der es getan hat. Es geschieht vieles, was in der Sprache der Bibel man sagen würde, im Fleisch geschieht. Das heißt, es wird aufgepeitscht oder energisch organisiert von Menschenhirn und menschlichen Bemühen. Aber es muss Gott sein, der hier handelt. Das heißt nicht, dass wir untätig dastehen, aber wir müssen auf ihn hören und uns fragen, was gerade er von uns haben will. Aber er muss, es muss seine Energie sein und es muss sein Plan sein und es muss sein Vorhaben sein und es muss seine Kraft sein, die diese Erneuerung vollzieht. Erneuerung der Gemeinde ist verankert im Wesen Gottes, in seinem schöpferischen Wesen. Und insofern in seinem unveränderlichen Wesen, als er heute noch dieser schöpferische Gott ist. Und wir brauchen Erneuerung, weil die Sünde in die Welt gekommen ist und jeder von uns von ihr beschlagnahmt worden ist. Paulus sagt, die Sünde verlässt einen nicht. Man bleibt in einem gewissen Sinne hier behaftet. Man bleibt hier in diesem Zustand. Das heißt also, dass dieses Schlepptau ständig mit uns geht. Es gibt Menschen, die wollen es loswerden. Und wir können Sieg über diese Sünde bekommen. Und das ist Erneuerung. Aber dieser Sieg muss ein ständiger Sieg sein, weil die Sünde eine ständige Anfechtung ist. Man kommt nie darüber hinaus, gegen die Sünde ankämpfen zu müssen. Es kommt nie so weit, dass wir nicht gefordert werden. Es kommt kein Moment, wo wir nicht versucht werden könnten. Die Sünde ist unser ständiger Begleiter, das macht Paulus klar. Das Paradies erreichen wir nicht diesseits der Vollendung. Wir müssen also auch hier eine gewisse Perspektive bewahren. Wir müssen erkennen, dass wir in einer Welt leben, in der alle Menschen Sünder sind, auch christliche Menschen immer noch sündige Menschen sind. Und wir leben in einer Welt, die unvollkommen ist, einschließlich unser Körper. Er ist unvollkommen. Und von dort her rühren manche unsere Probleme. Allerdings müssen wir auseinanderhalten, hatten wir gesagt, dass Sünde und Gebrechlichkeit oder Zerfall oder Riss oder wie wir auch dieses Problem in der Schöpfung bezeichnen wollten, das sind zwei verschiedene Probleme dem Wesen nach. Wenn wir krank werden, ist das nicht notwendigerweise Schuld. Die Ursache für die Krankheit kann von Gott her gesehen die Sünde sein. Aber es muss nicht der Fall sein. Und die Krankheit, auch wenn Gott sie als Strafe bringt, ist in sich selbst keine Sünde. Alt werden ist keine Sünde. Sich einen Knochen brechen beim Skifahren ist keine Sünde. Sie können gesündigt haben und als Folge einen Knochen gebrochen haben. Sie hätten vielleicht anderswo sein sollen. Oder sie haben sich übernommen. Und das war vielleicht, der Beweggrund war vielleicht Hochmut. Das alles sind Sünden. Aber nicht das Brechen oder die Möglichkeit des Brechens seines Knochens. Es gibt Menschen, die sehen hier nicht klar. Die bekommen Schuldkomplexe unnötigerweise, wenn es sich um materielle oder körperliche oder natürliche Gebrechlichkeit, Vergänglichkeit handelt. Und da müssen wir auseinanderhalten, dass diese Dinge nicht sündig sind. Wenn wir müde sind, ist das nicht eine Sünde an und für sich. Sie können zu viel gearbeitet haben und dass sie dann im Hochmut und so weiter arbeiteten, das war Sünde. Aber nicht die Müdigkeit ist etwas, worüber sie ein schlechtes Gewissen haben müssen. Auch wenn sie nicht aus Müdigkeit, weil sie treu waren, ihre Pflicht taten, im Gottesdienst einschlafen. Das muss nicht eine Sünde sein. Die Müdigkeit an und für sich ist keine Sünde. Es gibt Ursachen für diese Dinge. Und die können sündig sein, aber die liegen im geistlichen Raum. Also es hilft uns, wenn wir hier eine gewisse Perspektive, und zwar vom Wort Gottes her, bekommen. Wir leben also in einer Welt, wo Menschen sündig sind und wo Gott einfach das Urteil der Vergänglichkeit gesprochen hat. Wir leben in einer auseinanderfallenden und doch zusammengehaltenen Welt. Zerfall ist da, aber auch Erhaltung ist da. Noch eins wollte ich sagen, damit wir hier klar sehen, bevor wir zu einem Hauptthema kommen, in der Erneuerung in der Gemeinde. Es gibt zwei Arten geistlicher Erneuerung. Auch hier sollten wir zweierlei auseinanderhalten. Es gibt Verkündiger des Evangeliums, einige Treue, einige weniger treu, was ihr Verhältnis zum Wort Gottes betrifft, die halten hier diese zwei nicht immer auseinander. Und dann gibt es Situationen, wo wir vielleicht zu stark diese zwei auseinanderhalten, aber ich möchte sie nennen. Wenn wir von Erneuerung sprechen, wenn wir dieses Thema gesehen haben auf dem Programm, dann haben wir uns vielleicht gefragt, ja, was soll nun da geboten werden? Der eine mag dies verstanden haben und der andere das. Wir können an zweierlei Arten von Erneuerung denken. Und ich möchte das die eine Art nennen, die grundsätzliche Erneuerung des Menschen, und die andere Art, die Erneuerung des Menschen, der bereits in der Nachfolge Jesu steht. Es gibt Menschen, die fanden noch nie neues Leben aus Gott, das Leben, das Gott durch Christus den auferstandenen Menschen anbietet. Christus ist ja zu neuem Leben gelangt. Er lebte von seiner ersten Geburt, von der Jungfrau Maria her, hier auf Erden als Gottmensch. Und er starb. Und als er auferstand, kam er wieder zum Leben. Und dieses Leben, das er in seiner Auferstehung erhalten hat, ist ein Leben, das sich verschenken lässt. Das ist etwas sehr Interessantes. Das wird nicht verschenkt, so wie wir unser Leben generativ, das heißt unseren Kindern, verschenken. Und doch ist es nicht ganz unvergleichbar. Die Bibel gebraucht hier ähnliche Sprache. Zum Beispiel wird hier gesprochen von Zeugen. Es wird hier gesprochen von geboren werden. Es ist also schon eine Ähnlichkeit da. Es ist nun so, dass Jesus Christus, der Auferstandene, der gen Himmel gefahren ist und zur Rechten des Vaters sitzt, sein Auferstehungsleben verschenkt an Menschen hier, die, wie die Bibel sagt, tot sind im Geiste. Sie leben dem Körper nach, ja, sie haben auch einen lebendigen Geist, denn sie sind ja Persönlichkeiten, aber an irgendeiner Ecke, an irgendeiner Stelle in ihrem Verhältnis zu Gott ist ein Riss da, und diesen Riss nennt die Bibel Tod. Wir haben nicht die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott, wie sie Adam und Eva kannten im Garten Eden. Es ist ein Bruch da zwischen Menschen und Gott, und dieses nennt die Bibel Tod. Und da muss eine Brücke geschaffen werden, sodass wir wieder mit Gott sprechen können, sodass wir mit ihm wieder mit ihm verkehren können. Und diese Brücke nennt Gott Leben. Und wenn diese geheilt wird, dann kommt Leben in die Seele, in unseren Geist hinein. Und das heißt grundsätzliche Erneuerung. Da beginnt Gott sein Werk im Leben eines Menschen, das heißt sein Leben der Erneuerung. Nun gibt es Christen, die in der Nachfolge stehen, die sind zu neuem Leben gekommen, aber sie sind müde geworden. Entweder weil sie sich sehr eingesetzt haben für Christus oder weil sie gesündigt haben, es gibt verschiedene Gründe. Und dann muss das geistliche Leben, das schon da ist jetzt, erneuert werden. Es muss oft von Tag zu Tag geschehen. Das ist eine Frage auch in unserem Thema, wenn wir davon sprechen, geistliche Erneuerung oder Erneuerung in der Gemeinde. Es gibt dann auch das Zusammenleben von Christen, das erneuert werden muss, aber das hängt sehr stark zusammen mit der Erneuerung des persönlichen Christen. Grundsätzlich also zwei Arten von Erneuerung. Die grundsätzliche Erneuerung, wo ein Mensch das Leben aus Gott bekommt durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und dann zweitens die Erneuerung des geistlichen Lebens eines Menschen, der bereits Jesus Christus nachfolgt. Ich will nun diese zwei Arten von Erneuerung besprechen. Wir kommen also zuerst zur grundsätzlichen Erneuerung eines Menschen. Hier haben wir einen Menschen vor uns, der noch nie das Leben, das Gott uns anbietet, in Empfang nahm. Und da sind wir gleich bei der ersten Frage. Wer bedarf solcher grundsätzlicher Erneuerung? In einem gewissen Sinne müssen wir sagen, alle Menschen brauchen dieses. Alle Menschen, die auf die Welt kommen, sind in Sünden geboren. Der Psalmist David hat dies einmal erkannt, als er selbst in Sünde gefallen war. Da kam ihm die Frage, wie konnte das nur sein, dass ich in diesen tiefen Abweg gelangen konnte? Es war eine schwerwiegende Sache, eine mehrfache Sünde. Sie schloss Mord und Ehebruch, beides ein und mehr noch denn das. Und nun mag er sich überlegt haben, ja, wie kam ich nur dazu? Und er in seinem Denken, in seinem Hinterfragen der Ursächlichkeit kam er bis zu seiner Geburt. Und er merkte, dass er immer im Grunde so ein Mensch gewesen war. Dass er immer diese Potenz, diese Möglichkeiten in sich gehabt hatte. Und in der Tat, wenn wir ehrlich werden oder wenn wir konfrontiert werden mit einem Spiegel unserer selbst, dann müssen wir feststellen, dass wir von jeher, von Kindesbeinen an, das waren, was wir heute sind, und was der schlimmste Verbrecher im Gefängnis ist. Wir sind nicht zu unterscheiden von ihm, der Natur nach, dem Wesen nach. Wir sind alle gleich da, haben die gleichen Potenzen. Auch wir wären Mörder gewesen, wenn nicht irgendwelche Umstände uns davon abgehalten hätten. Warum ist kein zum Mörder geworden? Es war damals keine Obrigkeit, es war keine Polizei. Der Raum war frei. Warum mörden wir nicht? Wir haben allerlei Mauern aufgebaut. Die sind gnädige Mauern. Und das hält uns ab. Aber wenn sie nicht da wären, wenn sie nicht um die Bestrafung wüssten, wie oft hätten sie nicht schon jemanden totgeschlagen? Der Tod, dieser Mord regt sich in unserem Wesen. Ob das nun mit der Hand ist oder mit dem Mund. Die Bibel sagt, man kann auch mit dem Mund töten. Wir sind Mörder dem Wesen nach. Jakobus sagt einmal ein sehr ernstes Wort. Er sagt, es kommt nicht darauf an, wie viel wir sündigen. Es kommt eher darauf an, gegen wen man sündigt. Das ist es, dass die Qualität oder das Maß oder den Grad der Sünde bestimmt. Nicht wie viel. Wir rechnen gern mathematisch. Wir stellen gleich ein Konto auf. Und das ist typisch von Menschen. Sie können zu der alten Religion der Perser gehen, zum Zoroaster. Ja, jetzt habe ich es nicht auf der Zunge. Zoroaster war der Prophet. Und Dort hatte man auch diese Idee, die Taten des Menschen werden in eine Waagschale gelegt und am Ende des Lebens werden sie gewogen und überwiegen die guten Taten, dann kommt man in den guten Raum der Ewigkeit und umgekehrt ist es anders der Fall. Und dieses Denken hat jede Religion und jeden Menschen Art. Ob sie zu den Juden gehen oder zu den Heiden, zu den Christen oder zu den Unzivilisierten oder zu wem auch, überall rechnet man so. Und sie gehen zu den Menschen auf der Straße und irgendwie denkt er, naja, ich tue doch meistens das Gute. Und darauf kommt es doch an. Er hofft immer, dass seine Güte, die gute Seite, die schlecht überwiegt. Es gibt Menschen, die haben längst aufgegeben. Die rechnen nicht mehr. Die haben sich gehen lassen. Das ist traurig. Aber auch sie rechnen so. Aber weil sie so rechnen und weil sie ein Stück von ihrer Schlechtigkeit gesehen haben, haben sie aufgehört zu versuchen, gut zu sein. Wir sind nicht zu unterscheiden von diesen, auch wenn wir versuchen, Gutes zu tun. Jakobus eröffnet uns in Jakobus 2, Vers 10. Wer das ganze Gesetz hält und an einem fehlt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. In Vers 11 sagt er, warum? Dort spricht er von dem, der das Gesetz erlassen hat, gegen den wir sündigen. Darauf kommt es an. Also ein jeder von uns ist schuldig geworden. Ja, schon war gleich beim ersten Gebot. Denn in einem gewissen Sinne schließt das erste Gebot alle Gebote ein. Es ist etwas Interessantes um dieses erste Gebot, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. So in der positiven Formulierung von 5. Mose. In 2. Mose, Kapitel 20, haben wir es in der negativen Formulierung, du sollst keine anderen Gottheiten oder Götter neben mir haben. Das heißt, deine Liebe soll nicht einem anderen gegeben werden. Positiv ausgedrückt, sie soll konzentriert werden auf nur einen Gott und das soll zwar der richtige Gott sein. Das bin ich, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Aber schon dort beginnt unser Fehlen. Wir haben nicht so geliebt, wie wir lieben sollten. Und jetzt sagt Jakobus, wenn wir dort gefehlt haben, sind wir des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Vor vielen Jahren hatte ich eine Evangelisation in Hessen. Und in dieser Evangelisation war ein Mann von etwa 90 Jahren. Zudem sprach Gott irgendwie, machte ihm klar, dass er mehr brauchte, als er hatte. Er war ein guter Mensch gewesen, mehr oder weniger, so wie die Menschen es beurteilen. Ein anständiges, mehr oder weniger anständiges Leben geführt. Hat eine feine Familie erzogen. Aber er merkte in der Evangelisation, etwas ist nicht in Ordnung. Und das kam dort, wo er merkte, er konnte nicht beten. Und dann ging ihm seine Not auf. Aber er wusste noch nicht so recht, was los war. Und er kam dann in die Aussprache. Und ich merkte, es war noch ein ganzes Stück Selbstgerechtigkeit da. Wie konnte ich als junger Evangelist nun einem 90-Jährigen klarmachen, dass er ein Sünder sei? Und Gott braucht und seine Vergebung. Nun, Gott gab mir einige Worte, wie zum Beispiel Jakobus 2, Vers 10. Dann bin ich den 10 Geboten durchgegangen und an irgendeiner Stelle muss er sich finden natürlich. Denn jeder von uns hat eins oder das andere einmal verbrochen. Es war nicht der Mord, wo er stehen blieb, nicht der Ehebruch. Es war eine andere Stelle, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und dann sagte ich ihm von Jakobus her, sehen Sie, Sie sind ein Sünder. Sie haben das ganze Gesetz gebrochen. Sie sind ein Mörder, Sie sind ein Dieb, Sie sind ein Hurer, so sagt es Gottes Wort. Nun wären manche Menschen gewesen, die wären empört gewesen wahrscheinlich, wenn man ihnen dieses vorgehalten hätte. Sie hätten Gottes Wort nicht geglaubt. Sie hätten ihrem eigenen Überlegen geglaubt, und hätten sich Gottes Wort gegenübergestellt und gesagt, ich bin kein Mörder, ich bin kein Dieb, ich bin kein Hurer. Sie hätten also unterschieden zwischen Sünde und Sünde. Wir können unterscheiden zwischen Sünde und Sünde, aber nicht zwischen sündig sein und sündig sein. Und nicht zwischen den Götzen, gegen die wir gesündigt haben, denn es gibt nur einen. Und wenn sie gegen den einen an einer Stelle gesündigt haben, sind sie einfach schuldig geworden diesem Gott gegenüber. Dieser alte Mann glaubte Gott. Was Gott geschrieben hat, traf ihn. Und dann fragte er, ja, wie kann ich dann gerettet werden? Und dann war es natürlich einfach, nach Jesaja 53 zu gehen und zu zeigen, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben war. Und er nahm diese Vergebung an und wurde froh im Glauben an Jesus Christus über seine Vergebung. Und die Tochter erzählte später, wie sein Leben, seine Art, sein Wesen verändert worden war. Sehen Sie? Erneuerung. Aber auch solche Menschen brauchen es. Jeder Mensch braucht es, weil wir alle Sünder geworden sind. In Jesaja 59, Vers 1 und 2 lesen wir, Gottes Ohren sind nicht zu schwer geworden, dass sie nicht hören können. Das heißt, er hat nicht so ein großes Ohr, das nun schwer geworden ist und sein Hörapparat verdeckt, sodass er nicht mehr hören kann. Nein, es ist lebendig, es ist offen, es kann hören, es ist immer noch fähig zu hören. Aber er sagt, eure Sünden scheiden euch und euren Gott voneinander, sodass er nicht hört. Es sind unsere Sünden, die uns von Gott trennen. In Römer 3, Vers 23 steht geschrieben, es ist kein Unterschied hier zwischen Religiösen und Nicht-Religiösen, zwischen Juden und Griechen, so kann man sie einstufen in der Sprache der Heiligen Schrift, so wie es damals war. Juden waren die Religiösen und die Griechen, das waren die Leute des römischen Imperiums, so nannte man sie, denn die Kultur, die Zivilisation, die Sprache war griechisch. Der allgemeine Mensch also, der Religiöse und der allgemeine Mensch. Alle Sünder und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Luther übersetzt, des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ganz kurz, der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Sein ganzes Wesen, sein Größersein. Sie gehen in die Berge, sie machen eine Fahrt nach oben und sie schauen herab, wie herrlich, sagen sie. Warum sagen sie herrlich? Das Wort kommt von Herr, ist ein Adjektiv, ein Beschreibungswort. Das Grundwort ist Herr. Was ist ein Herr? Nun, heute ist jeder Mann fast ein Herr. Früher war das nicht so. Da waren nur einige Herren und die waren über die anderen gestellt. Und wenn Sie jetzt sagen, ein Tag oder ein Anblick ist herrlich, dann wollen Sie damit sagen, dass er so ist, wie ein Herr früher war. Es waren nicht alle Herren und deshalb waren nicht alle Männer herrlich. Nur einige waren herrlich, eben weil sie Herren waren. Herrlich drückt einfach aus das Größersein in irgendeiner Hinsicht. Sie können es auf die Farbe beziehen. Sie können es auf den Ton beziehen. Sie können es auf die leibliche Größe beziehen. Sie können es auf den Charakter beziehen. Auf irgendetwas. In jeder Hinsicht ist Gott größer, besser, schöner, herrlicher. Und niemand von uns kommt an ihn heran. Hier in Römer 3, Vers 23 bezieht es sich auf den Charakter in erster Linie. Niemand von uns ist so gut wie Gott. Niemand von uns liebt so wie er, ist so wahrhaftig und so weiter. Jeder von uns kommt nicht an diesen Maßstab heran. Das griechische Wort für Sünde, das dort gebraucht wird, bedeutet eigentlich das Ziel verfehlen. Hier in der Schweiz muss jeder Bürger bereit sein, sein Land zu verteidigen. Deshalb gibt es an so vielen Orten, fast an jedem Ort oder wenigstens sehr häufig diese Schießstände. Und man muss in Übung bleiben. Man muss das Ziel treffen können, sodass man zu jeder Zeit aufgerufen werden kann, wenn die Gefahr an die Grenzen kommen sollte. Aber niemand von uns trifft in die Mitte, ins Schwarze. Jeder von uns hat das Ziel verfehlt. Wir kommen nicht ran, wir kommen zu kurz. Das heißt, wir kommen nicht an den Maßstab heran. Das ist Sünder sein. Es gibt im Grunde zwei Arten von Sünde. Es gibt Sünden, das sind Übertretungssünden. Da gehen wir zu weit. Das sind Verstöße gegen Verbote. Die Tafel, die zwei Tafel der zehn Gebote kennen diese Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und wir tun es und wir haben verstoßen gegen ein Verbot. Wir sind zu weit gegangen. Und dann gibt es Gebote, du sollst. Hier sollen wir gehen und wir gehen nicht. Wir haben verfehlt, wir haben nicht getan, was wir tun sollten. Aber das ist auch Sünde. Meistens denkt der Mensch, er ist nicht ein Sünder, wenn er etwas Verbotenes nicht getan hat. Er denkt weniger an die Gebote, denen er nachkommen sollte. Das macht also allen Menschen auf der Welt zu Sündern. Die Bibel sagt in Prediger Kapitel 7, es ist kein Mensch auf Erden, der Gutes tut und nicht auch sündigt. Alle sind Sünder und alle brauchen diese Erneuerung. Vielleicht könnten wir noch einige Verse aus der Bibel lesen, die besonders betonen, dass Menschen in der Gemeinde diese grundsätzliche Erneuerung brauchen. Es ist ja so, unser Thema lautet Erneuerung in der Gemeinde. Nach der Heiligen Schrift besteht die Gemeinde Jesu Christi aus solchen, die zu neuem Leben gekommen sind. So sagt es die Heilige Schrift. Das macht Paulus klar, in Epheser Kapitel 2. Das Kapitel lässt sich sehr schön einteilen in zwei Teile. Im ersten Teil spricht er vom einzelnen Menschen. Der braucht neues Leben. Im zweiten Teil spricht er von der menschlichen Gesellschaft. Und auch dort sagt er, Gott macht aus uns Menschen neue Menschen. Das ist die Gemeinde. Der neue Mensch, die neue Gemeinde, ist ein Leib Jesu Christi, eine Gesellschaft von erneuerten Menschen. Die Gemeinde Jesu Christi sollte also bestehen aus Menschen, die diese grundsätzliche Erneuerung erlebt haben. Aber nun sind ja unsere Gemeinden heute nicht immer das, was biblische Gemeinde ist oder sein sollte. Schon das Neue Testament weiß von der Gefahr, dass Unechtes ins Reich Gottes gelangen kann. Wollen wir uns einige Verse anschauen, die zeigen, dass auch im Rahmen des Reiches Gottes oder der Gemeinde das Unechte, das Tote vorkommen kann. Das heißt also, dass wir eine Menge oder eine Anzahl von Menschen haben in unseren heutigen Gemeinden, die Ballast sind, die tot sind und brauchen neues Leben. Sie sind zwar in der Gemeinde, so wie wir Gemeinde anschauen, aber sie sind nicht in der Gemeinde, die Jesu Christi Leib ausmacht. Sie sind nicht lebendig geworden. Sie sind nicht echte, innerliche Nachfolger Jesu Christi. Und wenn wir von Erneuerung in der Gemeinde sprechen, müssen wir diese Klasse von Menschen berücksichtigen. Menschen, die zur irdischen Gemeinde gehören, aber nicht zu der Gemeinde, die in die Ewigkeit kommen wird und bei Jesus Christus sein wird. Matthäus 7, Vers 21 spricht zu diesem Thema. Und zwar spricht der Herr Jesus Christus selbst. Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es gibt also Menschen hier auf Erden, die nennen Jesus Christus ihren Herrn. Die könnten also ein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen, ob in der Kirche oder außerhalb der Kirche. Man könnte mit ihnen sprechen und sagen, sind sie Christ? Ja, sie würden sagen, ich bin Christ. Ist er für sie Herr Christus? Ja, er ist für mich Herr Christus. Und nun sagt Jesus, nicht alle Menschen, die so sprechen, sind in Wirklichkeit meine Nachfolger, meine Anhänger. Es ist also möglich, nur mit dem Munde und nicht mit dem Innern, mit Überzeugung, aus Überzeugung, Jesus Christus Herr zu nennen. Eine andere Stelle, Lukas Kapitel 6. Lukas 6, die Verse 46 bis 49. Was heißt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Wer zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich werde euch zeigen, wem er gleich ist. Es geht also darum, dass man bei Jesus bleibt, dass man ihm nachfolgt und in seinen Wegen geht. Das ist ein Jünger, ein Nachfolger, so wie Petrus und Johannes und Andreas und Nathanael. Die kamen nicht nur und gingen wieder weg. Sie kamen zu Jesus und lebten mit ihm und gingen ihm nach und taten, was er tat und taten, was er sagte. Sie blieben in seiner Gemeinschaft. Das will Jesus. Nun sagt er, wem er zu vergleichen ist, der so lebt. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brauste der Strom an dieses Haus und vermochte es nicht zu erschüttern, weil es gut gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, nicht darauf eingeht, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf den Grund oder auf den Boden, besser, baute ohne Grund. Und der Strom braust an dasselbe und es brach sofort zusammen und es gab bei diesem Haus einen großen Krach. Wann gibt es einen großen Krach? Wenn das Haus groß ist. Hier war ein Mann, der hatte ein großes Haus auf schlechtem Boden gebaut. Und deshalb war der Krach groß. Der Krach wäre auch gekommen, wenn das Haus klein wäre, weil der Grund fehlte. Aber der Krach wäre dann nicht groß gewesen. Jesus will hier sagen, es gibt Menschen, die bauen ein großes, religiöses, geistliches, christliches Haus, nennen sie Jesus Christus, aber es fehlt ihnen die Grundlage. Sie haben nie wirklich auf Jesus Christus selbst gebaut. Vor einer Anzahl von Jahren hatte ich mehr Dienste in Frankreich. Und es war ein Pfarrer dort, mit dem ich gearbeitet hatte oder in dessen Pfarrei ich gedient hatte, mit ihm zusammen. Und er fragte, ob ich einmal in eine seiner Dörfer kommen wollte und dort eine Zeit lang arbeiten, einige Wochen. Und wir haben es so abgemacht, dass ich zuerst von Haus zu Haus gehen sollte und die Leute besuchen. Und dann anschließend wollten wir in der Karwache, glaube ich war das, eine Evangelisation halten von einigen Tagen und einer Woche. Ich bin dann von Haus zu Haus gegangen und ich habe den Leuten immer wieder die Frage gestellt nach dem Verhältnis zum Christentum und so weiter, nach ihrem Glauben. Und nicht ein einziges Mal, als ich fragte, warum sie dächten, dass sie Christen waren, ich habe gefragt, ob sie Christen waren, sehr oft, die Fragen wurden verschieden gestellt, aber wenn man dann nach einer positiven Antwort fragte, nach dem Grund, nicht ein einziges Mal hat sich jemand auf Jesus Christus berufen. Nie. In diesem ganzen Dorf. Ich habe nicht alle Häuser besucht, aber die meisten wohl. Das kommt vor. Christliche Dörfer. Man fragt sie nach ihrem Grund und es kommt alles andere Mögliche. Dies oder das, schon christlich. Aber der Grund ist nicht Jesus Christus selbst. Und man kann sogar so einen Choral, ein schönes Kirchenlied singen. Mein Glaube ist nur gebaut auf Jesus Christus. Das kann man sogar mit dem Munde singen und es ist immer noch nicht wahr. Deshalb die Ermahnung, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Eine andere Stelle, Lukas 13, 25 bis 27. Hier sagt Jesus Christus selbst wieder, also nicht ein anderer mit seiner Meinung, sondern hier hören wir den Sohn Gottes. Wann einmal der Hausherr aufgestanden ist, das ist ein Gleichnis, das auf Gott zugeschnitten ist, Gott ist der Hausherr, aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, da werdet ihr dann anfangen, draußen zu stehen und dann die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten zu euch sagen, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Alsdann werdet ihr anheben zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Lukas 13, 25 bis 27. Jesus sagt zu den Leuten, die ihm umgeben, eines Tages werde ich zu Gericht stehen und es werden Menschen zu mir kommen und sie wollen Eintritt haben ins Reich Gottes und ich werde sagen müssen, wer seid ihr denn? Ich kenne euch nicht, denn nur die, die ihr kennt, werden zugelassen. Es ist ja ein persönliches Verhältnis da notwendig. Es ist eine, dieses Reich Gottes hat Familiencharakter und jetzt kennt er diese Menschen nicht, die Zulass wünschen. Und dann geben sie Gründe an, weshalb er sie durch die Tür lassen müsste. Wir haben mit dir gegessen und getrunken, als du auf Erden warst. Wir haben dich predigen gehört auf den Straßen und so weiter. Ist das nicht derselbe Grund, den viele Leute heute angeben? Wir haben mit dir gegessen und getrunken. Wir haben deine Verkündigung gehört. Ich gehe in die Kirche, sagt man, ja. Oder ich gehe in den Gottesdienst oder ich gehe in die Predigt. Ich höre Gottes Wort. Man meint also, das Hören der Botschaft wäre das Wichtige. Und Jesus sagt, es geht nicht nur um das Eingehen ins Ohr der Verkündigung, sondern um die Verwandlung im Leben, die diese Verkündigung mit sich bringt. Also, es muss etwas bei mir geschehen, ein Eingehen auf diese Verkündigung. Nicht nur ein sich gefallen lassen des Christentums, sondern irgendetwas anderes ist noch von mir gefordert. In Galater 2 spricht Paulus von Menschen, die nebenbei, sagt er, in die Gemeinde gekommen waren. Er war zu einer Konsultation nach Jerusalem gereist und dort waren schwere Auseinandersetzungen und er spricht dort, er berichtet darüber in Galater 2, und er spricht von Menschen, die waren Brüder, die nannte man Brüder, so nannte man früher die Christen, und sie waren Christen, die nebenbei reingekommen waren. Das heißt, sie waren nicht durch die Tür Jesus gekommen. Sie hießen Brüder, sie hießen Christen und waren es nicht. Es gab also schon zu jener Zeit Gemeindeglieder, die nicht Gemeindeglieder waren. Brüder, die nicht Brüder waren, Christen, die nicht Christen waren. Es musste also unterschieden werden. Deshalb noch einmal die Ermahnung, die Paulus an die korinthischen Christen ergehen lässt. Er sagt, bei euch mag es äußerlich gut aussehen. Im ersten Brief spricht er von dem guten Aussehen dieser Gemeinde. Ihr habt dies und ihr habt das, es sieht sehr schön aus. Aber am Ende des zweiten Briefes schreibt er, prüft euch, 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Es wurde ja damals sehr schnell getauft. Es gibt Meinungsunterschiede über die Zeitfrage in der Taufe. Nicht über andere Fragen, aber auch über die Zeitfrage. Auf den Missionsfeldern fragt man sich, sollen wir es so bald taufen, wie ein Mensch sich als Christ ausgibt. Und einige sagen, nein, man muss zuwarten, vielleicht 6 Monate. In der ersten Christenheit wurde verhältnismäßig schnell getauft. Und deshalb kam es auch so, dass solche in die Gemeinde kamen, die nun nicht wirklich ernste Christen waren, echte Christen. Und deshalb musste so ein Ruf vom Apostel Paulus kommen. Ihr müsst euch selbst prüfen. Wir Menschen können das nicht immer. Gut, es werden wahrscheinlich Evangelisten und Missionare geprüft haben, aber man kann auch nach einer jahrelangen Prüfung nicht immer wissen, ganz genau, ob ein Mensch wirklich Christ ist. Das kann jeder letzten Endes nur von sich selbst sagen. Wir haben gewisse Kriterien, die wir benutzen. Aber letzten Endes kann es nur Gott selbst uns sagen, uns klar machen. Bin ich wirklich dabei? Deshalb die Situation, die wir heute Morgen haben. Wir als Verkündiger des Evangeliums predigen das Wort Gottes. Wir sagen, wie es geschrieben steht. Und der Hörer hat nun das Wort vor sich wie ein Spiegel und muss nun sich selbst fragen, trifft das auf mich zu oder nicht? Bin ich einer von diesen, der noch nie grundsätzlich erneuert wurde? Morgen früh will ich näher darauf eingehen, wie das wirklich geschehen kann, dass ein Mensch zu einem neuen Menschen werden kann. Denn die Bibel spricht ja von neuen Menschen. Und nicht nur die Bibel, sondern auch unsere heutige Zeit. Die Russen sprechen von neuen Menschen. Hier im Westen wird gesprochen von neuen Menschen. Wir brauchen den neuen Menschen, heißt es. Und es gibt eine ganze Anzahl von Versuchen und Techniken, den neuen Menschen herzustellen. Man weiß um unsere Fäulnis, um unseren bösen Charakter. Nach dem Zweiten Weltkrieg spricht man wieder von Sünde. Früher war da ein Humanismus da, der ideal war. Aber heute hat man einen Existenzialismus, wo man gemerkt hat, wir sind nicht mehr die guten Burschen und Meitle, die wir uns früher vorhielten. Wir sind heute, das müssen wir uns sagen, Mörder. Wir hassen einander, wir tolerieren einander nicht. Und nun sucht man nach dem neuen Menschen, nach Mittel, ihn herzustellen. Und nur Gottes Wort, ja nur Gott selbst, nur Jesus Christus hat da die Antwort. Er macht neu. Und deshalb immer wieder der Aufruf, zu ihm zu kommen. Und er ist nicht weit weg. Paulus sagt es den Griechen, den Heiden. Er ist nicht weit weg. Er ist da. Er ist ein Gott, der uns nahe ist. Und man kann jederzeit zu ihm rufen und seine Schuld ihm bekennen. Und er wird das neue Leben schenken. Umsonst. Wir beten noch einmal. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du dich nicht gescheut hast, zu uns zu kommen und in unserem Schmutz hier dich aufzuhalten, uns zu berühren, mit uns zu essen und zu trinken, uns zu zeigen, was echte Gerechtigkeit und Liebe ist. Und dann hast du unsere Schuld auf dich genommen und sie getilgt. Und du bist auferstanden und kannst uns jetzt Gerechtigkeit, neues Leben, Liebe schenken. Im Austausch für alle unseren, für unseren Schmutz, unsere Lieblosigkeit, unsere Gerechtigkeit. Wir danken dir, Herr, für diesen großen Umtausch, für diese Versöhnung. Amen.